mal weinen zu sein. Oh, ihr war ein großer vor mir, oder? So. Es war im Jahr 1975, als eine naturwissenschaftliche Expedition auf einer kleinen, unbewohnten Insel im Pazifischen Ozean landete. Die Wissenschaftler wollten Pflanzen, seltene Pflanzen finden. Und nach einigen Tagen des Aufenthaltes passiert etwas ganz Schreckliches. Sie werden mit Gewehren und Granaten beschossen. Biologen, die nicht mal einer Fliege ein Haar krümmen können. Was war passiert? Sie waren beim Durchstreifen der Insel auf eine Gruppe japanischer Soldaten gestoßen, die bis zu diesem Zeitpunkt, 1975, noch nicht wussten, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Was haben die Wissenschaftler gemacht, die Biologen? Sie sind diesen Männern entgegengetreten und haben gerufen: Es ist doch Friede! Es ist doch Friede! Das ist die Nachricht für uns heute, die der Apostel Paulus uns zuruft. Es ist doch Friede. Das kann man ja nicht glauben, wenn man die Nachrichten liest oder sieht im Fernsehen. Kann man ja nicht glauben. Wenn man hineinschaut in die Welt, in der wir leben, wo ist denn Friede? Da dreht der Erdogan durch. Beim Trump weiß man auch nicht, wie lange das noch geht. Und dann die Krisenherde überall. Wo ist denn Friede? Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 8 will ich lesen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um eines guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und nun, lieber Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Es ist schon Friede zwischen Gott und uns. Wir können aufhören zu kämpfen. Wir könnten aufhören, uns gegenseitig immer das Leben so schwer zu machen. Es ist doch Friede. Es ist doch Friede zwischen Gott und uns. Und wir könnten im Windschatten des Siegers Jesu Christi leben. Im Windschatten, das ist ja ein Bild aus dem Radsport. Man fährt im Windschatten leichter, als wenn man vorn wegfahren muss. Menschen, die Jesus Christus kennen, können in seinem Windschatten leben. Und so, das ist das Ziel, so Friedensboten in unserer Zeit werden. Wir brauchen nicht Leute, die auf alles eine Antwort haben in unserer Zeit. Aber wir brauchen Menschen, die uns sagen, wie wir zum Frieden kommen können. Und dann ja unser deutsches Wort zufrieden sein. Ich möchte uns drei Gedanken entfalten. Frieden mit Gott hier und heute. Frieden mit Gott hat seinen Preis und Frieden mit Gott hält, was er verspricht. Hier und heute Frieden mit Gott. In den ersten vier Kapiteln des Römerbriefes, den der Apostel Paulus an die Gemeinden in Rom geschrieben hat, erstellt er so eine Art theologisches Gutachten über die Menschen, über die Situation der Menschen in ihrer Beziehung zu Gott. Und er kommt zu dem vernichtenden Ergebnis, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das wollen wir eigentlich nicht hören, nicht wahr? Wir tun doch Gutes, wir wollen Gutes tun, wir wollen anständig sein und es gibt doch Leute, wir könnten doch Leute nennen, wo wir sagen, also die sind doch Leute, mit denen wird Gott zufrieden sein. Zu dem Theologieprofessor Karl Barth kommt ein junger Mann, der sich darüber mit ihm unterhalten will und sagt, Herr Professor, Sie haben doch so viel Gutes getan, Sie haben so viele Bücher geschrieben. Nicht mal das Große ist ja die Dogmatik von Karl Barth, das sind 14 Bände, wir nannten sie immer die weißen Elefanten, weil das also im Bücherschrank ist das etwa ein Meter. Und Barth nimmt diesen jungen Studenten und sagt, lieber Freund, wenn ich in die Ewigkeit gehe, dann helfen mir meine Bücher und meine Aufsätze und alles hilft mir nicht. Da kann ich nur sagen, hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wäre. Da ist nicht einer, der gerecht ist. Es reicht bei keinem von uns. Und wenn wir noch so anständig leben oder so richtig anständig daneben sind, keiner kann Gott sagen, hier will ich. Keine Religion, keine Weltanschauung. Es gibt an dieser Stelle die konzentrierte Engführung. Es ist in keinem anderen Heil. Wenn Menschen zum Frieden kommen wollen, dann geht das nur mit Jesus. Deshalb holt Paulus tief Luft und weist auf Jesus und sagt, wir haben durch Jesus Christus Frieden mit Gott. Ich habe mal vor Jahren, als ich noch richtig gearbeitet habe, mein Enkel, wir haben ja 8 Enkel und einer ist so ein Spezialist, der sagt, Opa, was hast du denn gemacht, als du noch richtig gearbeitet hast? Also Pfarrer sein ist nicht so richtig für ihn. Ja? Aber als ich noch im Pfarramt war, habe ich mal diesen Satz mit meinen Konfirmanden buchstabiert. Wir haben durch Jesus Christus Frieden mit Gott. Aus dem Römerbrief den ersten Satz im 5. Kapitel. Und habe die Konfirmanden gefragt, sie sollen mal ankreuzen, Strich drunter machen, was für sie das wichtigste Wort ist. Das wichtigste Wort. Es ist das Wort haben. Wir haben Frieden. Nicht wir bekommen irgendwann Frieden. Oder wir hatten vielleicht mal Frieden. Oder wenn wir schön anständig sind, dann kann es sein, dass wir vielleicht erlöst werden und vielleicht wird es dann irgendwann doch was mit uns, was andere Religionen uns vorgaukeln wollen. Nein, Paulus schreibt, wir haben Frieden mit Gott. Es ist heute modern, ein Suchender zu sein. Wissen Sie, ich will mich nicht festlegen. Dann sprechen die Leute von den Zweifeln, die sie haben. Wir machen bei uns in der Gemeinde, in Bad Homburg bin ich da in der Gemeinschaft Mitglied, oder sind wir jetzt seit Jahren, meine Frau und ich, machen wir einen Alpha-Kurs. Und dann saßen wir da zusammen und eine Frau sagte immer, ich kann das nicht glauben. Das klingt sehr intelligent. Und dann ist mir das irgendwann zu dumm geworden. Und dann habe ich gesagt, Sie sollen es ja nicht glauben. Denken Sie es doch mal. Denk das doch mal durch. Was das heißen kann. Wer in Jesus Frieden hat, ist kein Suchender mehr, sondern ein Gefundener. Er hat mich gefunden. Ich bin einer, gab so ein Erweckungslied, ich bin einer, den Gottes Gnade fand. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Menschen, die von Jesus Christus gefunden worden sind, die sich finden ließen. Kinder spielen ja manchmal so ein Verstecken oder dieses Spiel Hänschen Piep einmal. Man lässt sich dann finden. Und von denen spricht der Apostel Paulus, wir, das sind die wir. Ihr und wir. Wir, das ist der ganz, ganz große Unterschied im Neuen Testament. Wir. Das sind nicht alle Leute irgendwo, dieser Gutmütigen, sondern wir, das sind die, die sich in Jesus finden ließen. Wir haben Frieden mit Gott. Leute, die sich finden lassen. Von dem menschensuchenden Jesus, der nichts lieber macht, als Menschen einzuladen, mit ihm zu leben und bei ihm zum Frieden zu kommen. Das sind die Friedensboten in unserer Zeit, hier in Schotten, bei uns, wo wir wohnen und überall. Menschen, die zum Frieden gekommen sind, werden Friedensstifter. Können gar nicht anders. Und jetzt steht die Frage im Raum. Haben sie sich finden lassen? Oder spielen wir immer noch den Intelligenten? Lassen sie sich finden. Lassen sie sich finden. Herr Jesus, hier bin ich. Paulus kommt nahezu in Schwärmen und sagt im zweiten Vers, wir haben Zugang zu Gott. Ganz unmittelbar. Keiner ist da irgendwo ausgenommen. Keiner muss sich in eine Schlange stellen. Wir haben Zugang zu Gott. In Australien hat man jetzt was Interessantes gemacht. Personen über 80 Jahre müssen sich in keiner Schlange mehr anstellen. Ob das beim Rewe ist oder sonst irgendwo, man kann an jeder Schlange vorbeigehen, wenn man 80 ist. Oder so aussieht wie 80, kann ja vielleicht auch schon helfen. Wir haben Zugang zu Gott. Ist uns das eigentlich bewusst, was das bedeutet? Ich kann jederzeit mit ihm reden. Ich darf jederzeit zu ihm kommen. Kinderlied hatten wir früher, weil ich Jesu Schäflein bin. Heute gibt es ja was Neues, was anderes, kennen Sie, nicht wahr? Wenn man eine Firma anruft, Handwerker anruft, dann kommt diese berüchtigte Hotline. Diese Telefonwarteschleife. Haben Sie ein Problem, drücken Sie die 1. Haben Sie zwei Probleme, drücken Sie die 2. Und dann wartet man und wartet man und wartet man. Dann fängt man an, in der Nase zu bohren, weil man kann ja nicht weg vom Telefon. Und dann macht man die Ohren sauber und weiß ich was alles und sitzt einfach da und kann nichts machen. Und jetzt bei Gott, wir nehmen dieses Bild mal. Kein Anliegen meines Herzens ist ihm zu unwichtig. Jeder Seufzer. Da gibt es keine Warteschleife, da gibt es nicht falsch verbunden, da heißt es nicht, unsere Berater sind alle besetzt und weiß ich was alles. Ein Gebetsruf weit weg, das ist möglich, weil wir Frieden haben mit Gott. Ich darf mit ihm reden. Was ist denn mit dem Ding hier los? Knallt das immer so? Bin ich zu nah dran? Gleich reiße ich es raus und brauche es gar nicht. Ein Gebetsruf weit weg. Ich darf, wann immer ich will, beten. Ich fand das sehr interessant, sehr schön. Ich habe eine ältere Frau kennengelernt, die hat ihrer Tochter immer geholfen oder konnte ihrer Tochter helfen im Haushalt. Ist einmal die Woche oder irgendwie ist sie regelmäßig hin und hat Wäsche gebügelt. Und ich habe mir sagen lassen, so weit bin ich noch nicht, dass ich das selber mache, aber ich habe mir sagen lassen, das sei also manchmal eine sehr langweilige Sache. Und dann sagt die Frau, ich habe die Langeweile überwunden, dadurch, dass ich bei jedem Wäschestück, das ich aus dem Korb genommen habe und gebügelt habe, habe ich für die Person gebetet, der dieses Stück gehört. Das wäre doch mal was. Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zu Gott jederzeit. Und wir beten, wir reden mit Gott. Und er hört uns und setzt unser Beten um. Paulus kommt in Schwärmen bei diesem Gedanken. Frieden mit Gott. Der zweite Gedanke, der Frieden mit Gott hat seinen Preis. Es muss einer mit dem Frieden beginnen, so wie beim Krieg, schreibt Stefan Zweig in seiner Novelle Jeremias. Es muss einer mit Frieden beginnen. Gustav Heinemann sagte, der Friede ist der Ernstfall, nicht der Krieg. Das erleben wir ja gerade schmerzlich in Syrien und an den anderen Ecken der Welt. Keiner will mit dem Frieden beginnen. Jeder will sein Recht. Ich habe doch ein Recht darauf. Und Paulus sagt, Gott hat den Frieden schon begonnen, als wir noch gottlos waren. Kann man jetzt in einer zweifachen Weise, das heißt, bevor wir zum Glauben kamen, uns dem Glauben öffneten, aber auch lange vor unserer Zeit, hat Gott Frieden geschaffen. Und wir fragen uns, wir gehen ja jetzt auf die Passionszeit zu und fragen uns, musste das denn sein, fragen es jedes Jahr wieder, dieses elende Sterben am Kreuz von Golgatha? Wenn Gott doch Gott ist, hätte er doch einfach sagen können, Schwamm drüber. Nein, das hätte er nicht sagen können. Hätte nicht einfach die Straßensperren beiseite räumen können und sagen können, jetzt ist wieder alles in Butter. Nein, Gott kann unsere Rebellion und unsere Schuld nicht mit einem Strich durch und Schwamm drüber ungeschehen machen. Das hängt mit seiner eigenen Heiligkeit zusammen. Seine Treue uns gegenüber bedingt auch seine Treue sich selbst gegenüber. Er bleibt sich treu. Und weil er sich treu bleibt, kann er seine Heiligkeit, will er seine Heiligkeit nicht außer Kraft setzen. Deshalb, als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben und auferstanden. Als wir noch gar nicht an ihn gedacht haben, als wir es vielleicht noch gar nicht wollten, so überwindet der lebendige Gott unsere Schuld. Heute wird Gott oft als der Opa gesehen, der sowieso alles verzeiht. Nietzsche hat gesagt, Vergebung ist sein Geschäft. Kannst ruhig drauf loshauen. Die Liebe zu uns ist es, die ihn antrieb und die ihn auch heute antreibt. Er bringt uns nicht nur mit ein wenig Großmut etwas weiter, sondern Rettung ist geschaffen. Rettung. Wir sind gerettet. Frieden mit Gott heißt Rettung. Nicht wahr? Echte Liebe, schreibt Paulus, wird zur Tat, das ist unter uns Menschen schon so. Wer sich liebt, der hilft sich, der ist gut und zueinander und sorgt füreinander. Und wer sich diese Liebe gefallen lässt von Gott, der gehört zu dieser weltweiten Friedensinitiative. Da ist auch dann die Kraft und die Wurzel aller menschlichen Friedensbewegung. Nicht die UNO, nicht die NATO, sondern der Friede, den Gott am Kreuz von Golgatha geschaffen hat. Und es gibt in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Verwandtschaft, und das kann man dann hinausziehen bis zwischen den Völkern, es gibt in unseren Völkern, zwischen unseren Völkern keinen Krieg, wenn wir Jesus ausblenden, keinen Frieden, wenn wir Jesus ausblenden. Nicht wahr? Ich weiß nicht, wie Sie das kennen aus Ihrer eigenen Familie. Bei uns in der Familie herrschte immer so lange Frieden, solange alle meiner Meinung waren. Und wenn das nicht mehr der Fall war, dann haben wir so lange geredet, bis alle meiner Meinung waren. Und dann hatten wir Frieden. Hab ich gemeint. Die Kinder, wie die so im pubertierenden Alter waren, die haben gedacht, der hat sie nicht mehr all. Lassen Schwätzer, es hat keinen Sinn mit dem. Ja. Wissen Sie, was ist denn da unser Problem, auch zwischen Eheleuten oder vielleicht zwischen Mutter und Tochter oder Mutter und Schwiegertochter und Vater und Sohn und was immer man jetzt für eine Konstellation anführen könnte. Was ist denn unser Problem? Ich sage es Ihnen, wir verwechseln Frieden und Sieg. Wir wollen siegen. Und dann reden wir den anderen tot. Wir wollen siegen, wir wollen Recht behalten. Ich bin doch der Ältere, soll doch der kommen. Das ist doch das, was wir leben und was wir erleben. Es muss einer mit dem Frieden beginnen. Sonst wird das nichts. Wer am Kreuz von Golgatha, liebe Leute, seine eigene Schuld als vergeben erlebt, der muss nicht immer Recht haben. Der muss nicht immer Recht haben. Das ist doch unsere große Not, manchmal in Familien, im Schwäbischen. Ich weiß nicht, ob Schwaben hier sind, aber über die kann man ja immer herziehen. Ne? Bei den Schwaben gibt es so eine Redewendung, wenn man sich nach der Familie erkundigt. Da wird gefragt, habt ihr schon geteilt? Vertragt ihr euch noch? Nicht wahr? Da geht's gegeneinander wegen einem Stück Wiese, wo keine Kuh drauf satt wird. Aber ist egal, ich will mein Recht. Ich will mein Recht. Da war ein Fachkollege, der wird gerufen zu einem sterbenden Mann. Und dieser sterbende Mann sagt, ich lebe seit zig Jahren mit meinem Bruder im Unfrieden. Ich halte das nicht mehr aus. Und der Pfarrer geht zu dem Bruder. Und der Bruder sagt, sagen Sie dem, ich halte es noch lang aus. Sagen Sie dem, ich halte es noch lang aus. ist irgendein Streit, den wir miteinander haben, es wert, dass wir uns den Frieden mit Gott gefährden? Kann doch gar nicht sein. Geht doch gar nicht. Frieden, wir haben Frieden mit Gott. Der dritte Gedanke, Friede mit Gott hält, was er verspricht. In unseren Tagen wird viel versprochen. Die Werbung, die Politiker, 24. September, Bundestagswahl. Heute haben sie den, ich sage immer den St. Martin, haben sie heute gewählt mit 100%. Das ist ja nahezu sozialistisch und es ist ja nicht mehr zu überbieten. Und nach den Wahlen stellt sich dann immer heraus, dass die Versprechen nur Versprecher waren. Es kommt nichts. Das haben wir falsch verstanden. Vielleicht stehen wir auch auf der falschen Seite. Und jetzt sagt Paulus etwas. Der Friede mit Gott hält auch, wenn es schwierig wird. Er hat diesen Begriff Bedrängnis. Bedrängnis, Lasten tragen, stärkt die Geduld. Da muss ich sagen, Paulus, du hast keine Ahnung. Je mehr ich zu tragen habe, je ungeduldiger werde ich. Kennen Sie das auch? Da wird man gerade. Bedrängnis wirkt Geduld. Geduld ist nicht wahr, dass wir uns das so vorstellen, Geduld, man muss ohne durch und weiß ich was und. Nein, Geduld ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, nicht zurückzuschlagen. Das ist Geduld. Ich könnte anders. Wenn ich nicht anders kann, bin ich nicht geduldig. Geduld ist eine Entscheidung. Um Gottes Willen will ich jetzt nicht zurückschlagen. Weil der Friede höher steht, der Friede, der vom Kreuz kommt und in mein Leben gekommen ist. Und jetzt gibt es vielleicht Lasten zu tragen. Und bei diesem Lastentragen geht es nicht um Krankheit und geht es nicht darum, dass ich arbeitslos bin oder sonst irgendetwas. Das haben auch Leute, die keine Christen sind. Sondern es geht um die Bedrängnisse, die daraus erwachsen, dass ich an Jesus Christus glaube. Ich denke an die Christen in Syrien. Oder ich denke an die Christen in Nordkorea. Wissen Sie, und es beschämt mich unheimlich, wenn ich höre von den Christen in Syrien und von Korea liest man es, wenn ich höre, dass die mitten in den Trümmern uns fragen, wofür können wir für euch beten? Was bewegt euch in Deutschland? Schäme ich mich fast. Die haben kein Stück Brot zu essen und kümmern sich darum, wie es uns geht, was uns bewegt. Bedrängnis wirkt Geduld und Geduld Hoffnung. Und die Hoffnung ist nicht eine Hoffnung, die jetzt einfach nur sagt, hoffentlich ist das hier jetzt bald vorbei, sondern das ist die Hoffnung auf das Ziel unseres Lebens. Diese Hoffnung wird gestärkt. Wir werden den Tag erleben, an dem Gott sein Reich neu baut. Wir werden es hier erleben oder wir werden es erleben, wenn wir schon verstorben sind. Aber wir werden erleben, dass Gott sein Reich neu baut. Kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei. Dann wird der Himmel da sein, Gott mitten unter uns. Wenn Sie Lieder lesen, vielleicht zu Hause, im Liederbuch, im Gesangbuch oder wo auch immer, dann achten Sie mal drauf, die vor uns lebenden Generationen haben das Leben oftmals als Elendstal oder Tal der Schmerzen erlebt. Natürlich, die hatten mehr körperlich zu arbeiten und all diese Dinge. Und waren aber immer voller Hoffnung. Einmal werde ich Jesus sehen. Und dann werde ich verstehen, was ich bisher nicht verstand. Die Gesänge der amerikanischen Negersklaven waren immer zielgerichtet auf die Ewigkeit. Von dort her kommt das Heil. Von dort her kommt die Hoffnung. Leid und Bedrängnis kann uns letztlich diese Hoffnung nicht nehmen. Sie heben den Frieden Gottes nicht auf. Ich habe zu Hause in Friedrichsdorf, wo ich wohne, mein Arbeitszimmer im Souterrain, also so im Halbkeller. Große Fenster und alles. Und wenn ich keine Lust habe zum Arbeiten, gucke ich aus dem Fenster. Und wenn so stürmisch, jetzt war es die letzten Tage immer mal so sehr windig, und vor meinem Fenster steht ein Apfelbaum. Den haben mir damals der Jugendkreis von Frankfurt Nordost, wo wir als Pfarrerfamilie, die haben mir zum Abschied einen Apfelbaum geschenkt. Der steht jetzt da 20 Jahre, schon ein ordentlicher Stamm. Neulich habe ich was Interessantes beobachtet, wie der Sturm war. Saß außen am Apfelbaum auf einem dünnen Zweig eine Amsel. Und wurde ordentlich hin und her bewegt. Und als der Sturm stärker wurde, ist sie nicht weggeflogen, sondern sie hüpfte näher zum Stamm auf dem Ast. Sie hüpfte näher zum Stamm, näher zur Mitte. Und dann hat sie gesungen. Das ist das Geheimnis unseres Christseins. Wir werden manchmal sehr geschaukelt. Aber dann nicht runterspringen, wegspringen, sondern näher ans Kreuz. Herr Jesus, halt mich jetzt ganz fest. Lass mich jetzt erleben, dass du bei mir bist. Im Sturm des Lebens näher an den Stamm des Kreuzes rücken. Näher zu Jesus. Das rät uns Paulus, wenn er schreibt, er hat Frieden geschaffen. Frieden, den der Sturm nicht wegblasen kann. Und so werden wir durch diesen Frieden Friedensboten, manchmal auch Friedensarbeiter. Es klappt nicht beim ersten Mal. Man muss auch da mal was investieren. Und wir werden zu Friedensverkündigern. Es ist schon Friede. Ich lade Sie ein, das in der kommenden Woche zu leben. Dann werden Sie ganz spannende Erfahrungen machen. Christus ist unser Friede. Amen.